nächste Hochwasserlage nicht verhindern, weswegen wir uns auf die eben von mir beispielhaft genannten Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen konzentrieren sollten, wie wir es von der AfD schon lange fordern. Mehr dazu in der zweiten Runde. Vielen Dank.
Für die FDP-Fraktion spricht der Abgeordnete Weber.
Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal vielen Dank an die Kollegen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen für die heutige aktuelle Debatte mit dem Thema Hochwasser und was ist in Rheinland-Pfalz in den letzten Monaten, aber auch darüber hinaus in anderen Bundesländern passiert und was ist auch schon in Maßnahmen umgesetzt bzw. schon in der Pipeline, was dem Hochwasser dann vor Ort dienlich ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben Anfang Mai auch in der Eifelregion mit lokalen Starkregenereignissen große Herausforderungen gehabt. Bei mir im Nachbarort Jünkerath-Klath ist innerhalb von 2 Stunden 95 Liter Wasser vom Himmel gefallen und in 12 Stunden 115 Liter Wasser vom Himmel gefallen. Wir haben die Herausforderung, dass seit Oktober wir andauernd Regen hatten, die Böden sind gesättigt, die Bäche sind voll gewesen und diese Mengen in kurzer Zeit hat dann dazu geführt, dass in vielen Regionen, ob in Körn, ob in Trier, ob in der Pfalz, aber auch bei uns in der Eifel, dann diese Hochwasserschäden zutage getreten sind und da auch natürlicherweise Gebäude, Häuser, Firmen und Eigentum in, beschädigt worden sind. Und ich danke zuerst mal an dieser Stelle dem Innenminister und der Wirtschaftsministerin, dass auch dort mit geldlichen Mitteln zur Verfügung stehen bzw. Maßnahmen gefördert werden und auch den Eigentümern dort schnelle Hilfe angeboten worden ist. Einmal vielen Dank für diese schnelle Reaktion. Aber wenn wir uns diese Diskussion genau anschauen, dann sind schon viele Dinge genannt worden, die in der Pipeline sind, auch aus der Enquete-Kommission heraus, die dort besprochen und in dem Endschlussbericht mit verfasst sind. Aber wir müssen auch über ein paar Dinge reden, die lokal vor Ort vielleicht, was die Gewässer erster, zweiter und dritter Ordnung dann zuständigkeitshalber dann vielleicht in den Kommunen, vom Landkreis, von der Verbandsgemeinde gemacht werden muss. Und da sind die Zuständigkeiten der Gewässerordnung, wenn es um Vorflut oder wenn es um Bäche geht, dass dort halt auch die Maßnahmen wahrgenommen werden. Ich kann für unseren Landkreis sagen, dass in den letzten 2 Jahren weit über 500.000 in der Gewässerordnung der Zuständigkeit des Landkreises Vulkaneifel in die Hand genommen worden sind, um halt die Gewässer von Totholz bzw. von anderen Dingen zu befreien, um auch die Fließfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das sind Dinge, die man machen kann. Aber ich stelle auch fest, dass in vielen Kommunen, gerade was die Gräben und die Entwässerung anbelangt, die Unterhaltung zu wünschen übrig lässt bzw. dort auch ein Ansatz gesehen werden kann. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich heute thematisieren möchte, ist, dass wir auch bei dem Thema Hochwasservorsorgekonzepte bzw. auch hochwasserthematisch haben, Zyklonkonflikte haben mit dem Thema Hochwasser, erneuerbare Energien und Landwirtschaft. Wir haben gerade in gewissen Kommunen viele Bestrebungen, erneuerbare Energien gerade in Freiflächenphotovoltaik zu investieren, berechtigterweise. Wir haben aber daneben die Herausforderung, und ich nehme da das Ahrtal und die A-Region beispielhaft, aber ich sehe auch andere Regionen, wenn ich Richtung Wittlich gehe, aber auch bei mir im Landkreis Vulkaneifel, dass der Konkurrenzdruck mit der erneuerbaren Energien und mit der Renaturierung von landwirtschaftlichen Flächen letztendlich bei der Landwirtschaft als Flächenverbrauch ankommt. Und wenn wir täglich in Rheinland-Pfalz einen Flächenverbrauch von über 8 Hektar haben, 2019 lagen wir über 1 Hektar, dann ist das ein Zielkonflikt, den die Landwirtschaft bewegt. Die Landwirtschaft bietet sich als konstruktiver Partner an, diese Zielkonflikte aufzulösen. Der Weg kann nur sein in Moderationen, in Kooperationen, was auch vom Land in den letzten Jahren mit diesen Hochwasserschutzkonzepten innerhalb der Ortslage und außerhalb der Ortslage angestrebt worden ist. Aber wir müssen halt auch bei dem Thema erneuerbare Energien die Partner, die Unternehmen mit an den Tisch nehmen, um diese Zielkonflikte aufzulösen zugunsten des Gewässers, zugunsten der Hochwasserschutzvorsorge. Und von daher muss im Prinzip diese runden Tische auch erweitert werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist die Elementarversicherung angesprochen worden und das hat mich ein bisschen thematisch aufgeweckt. Ich möchte ein Beispiel sagen, wo ich am 21. Juli 2021 vor Ort war, in Weilerswist bei meinem Bruder und habe dort mit den Keller ausgepumpt. In Weilerswist in NRW, er hat 2020 eine Elementarversicherung abgeschlossen. Die Erft ist 500 Meter weit entfernt. Die Versicherung hat einen Höchstbetrag von 50.000 Euro zugelassen. Alles darüber hinaus war mit der Elementarversicherung nicht abdeckbar. Wenn man in der Elementarversicherung die Lösung sucht, dann müssen wir auch die Lösungen dann so finden, dass wir nicht mit Höchstgrenzen arbeiten bei den Versicherungen, sondern wenn wir die Diskussion aufmachen wollen, und das ist für uns als FDP ganz, ganz wichtig, dann brauchen wir bundeseinheitliche Lösungen, dass, wenn wir über die Versicherungslösung reden, dann auch eine 100%-Lösung da ist und man nicht in Gefahrenklassen unterteilt und dann in Gefahrenregionen nur eine Höchstgrenze von 50.000 Euro im Prinzip zulässig hat. Und ich freue mich auf die weitere Diskussion bei diesem Thema in der zweiten Runde. So viel mal zur Faktenlage aus einer anderen Perspektive. Vielen Dank.
Für die Freien Wähler, der Abgeordnete Dr. Streit.
Vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Schaut man sich das Thema der heutigen Debatte an, Starkregen und Hochwasser in Rheinland-Pfalz, Klimafolgen effektiv begegnen, Hochwasservorsorge weiter stärken, dann ist das fast das gleiche Thema wie am 14.07.2021. Und lieber Gerd Schreiner, es war nicht an diesem Pult, sondern es war an dem Pult der Rheingoldhalle, wo wir damals tagten. Und der Titel des damaligen Antrags war etwas anders. Der hieß Starkregen und Überschwemmung in Rheinland-Pfalz, Folgen des Klimawandels begegnen, gemeinsame Vorsorge betreiben. Dem Grunde nach aber inhaltlich absolut gleich. Und ich habe mich auch heute gefragt als Mitglied der Enquete-Kommission, wir haben 2 Jahre getagt, wir haben Experten angehört, wir haben nach Lösungen gesucht, wir haben sie in einem Zwischenbericht verfasst und wir haben einen Endbericht abgegeben. Wir waren vor Ort, wir haben uns die Überflutungen an der Ahr in der Eifel angeschaut und wir haben dort mit den Menschen gesprochen. Wir konnten in Augenschein nehmen, welche Zerstörungswirkung die Fluten in Rheinland-Pfalz hatten. Und wir haben das getan, was möglich ist, nämlich da, wo Wasser noch aufzuhalten wäre, haben wir mit Experten diskutiert, was zu tun ist. Und diese Lösungen sind alle zusammengetragen. Das heißt, wir haben überhaupt kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und wenn ich dann in meinen Landkreis schaue, dann waren sowohl 2018, 2021 und jetzt auch 2024 die verschiedensten Dörfer und Lagen betroffen. Und ich nehme den Ort Dudeldorf, Frau Ministerpräsidentin und Herr Levens, wir waren damals in Dudeldorf, wir waren in Kilburg und haben uns die Fluten damals angeschaut. Und im Juni 2018 ist Dudeldorf ja zweimal überschwemmt worden. Die ersten Folgen waren gerade ausgeräumt, ne, die überfluteten Dinge. Und dann kam die zweite Flut, bevor die Gutachter überhaupt die Schäden in Anblick nehmen konnten. Und danach gab es ein Hochwasserschutzkonzept. Also großes Lob, dass es in Rheinland-Pfalz sowas gibt. Das muss man an der Stelle ja auch sagen. Und dass es mit 90% gefördert wird. Eben wurde der Eindruck erweckt, dass grundsätzlich auch alle Dinge dann mit 90% gefördert werden. Nein, bei den Umsetzungsmaßnahmen, dann kommt es darauf an, dann ist man zwischen 25% und 60% nur in der Förderung. Und was ich in Dudeldorf festgestellt habe, und auch Anfang des Jahres habe ich ein Büro besucht, das diese Gutachten für die Gemeinden erstellt. Man ist ja auch gut, man nimmt sich Fachleute und lässt nicht die Leute selbst machen vor Ort, sondern es kommen Fachleute ins Dorf. Das wird dann Gutachten wird dann mit 90% gefördert. Aber dann werden die Maßnahmen, die das Büro aufgeschrieben hat und mit dem Ortsgemeinderat diskutiert hat, die werden dann bei der SGD rausgestrichen. Das heißt, um den Fördertopf zu schmälern, werden die Maßnahmen, die eigentlich sinnvoll sind, dann wieder von der SGD, von einer staatlichen Behörde, als nicht erforderlich gestempelt. Und die Leute ärgern sich natürlich dann vor Ort. Und die Ortsgemeinde, der Ortsbürgermeister denkt, ja, warum haben wir denn die ganze Arbeit gemacht, wenn es dann doch nicht kommt? Und die Angst vom nächsten Hochwasser ist dann natürlich da. Von daher, lieber Nico Steinbach, diese Zweckverbände, diese Wasserverbände die sind sinnvoll, wenn der Staat denn auch dauerhaft 90% gibt. Weil ansonsten brauchen wir das nicht anzufangen. Die Kommunen vor Ort werden nicht das Geld haben, um all die Maßnahmen, die notwendig sind, um sich vor Hochwasser zu retten, selbst zu bezahlen. Die Frage der Solidargemeinschaft, lieber Marco Weber, bei einer Elementarversicherung ist ja nun mal so, die Baden-Württemberger hatten es versucht, eine Elementarversicherung als Pflichtversicherung einzuführen und sind kläglich gescheitert, weil das nämlich auch ein Eingriff ins Eigentum ist. Und von daher bin ich ganz bei Ihnen, dass das eine Bundeslösung sein muss. Und wir müssen hier Gebäude, Hausrat, aber auch Unternehmen müssen wir schützen. Und es muss auch ein Beitrag, eine Prämie sein, die noch bezahlbar ist. Also das ist ganz, ganz wichtig. Auch mein Kollege Helge Schwab in Kusel weiß davon, ein Lied zu singen, dass man einfach keine Versicherung findet, wenn man in einer gewissen Klasse ist. Und das darf nicht sein. Also hier ist der Gesetzgeber auf jeden Fall gefordert. Und von daher hätte ich mich anstatt einer aktuellen Debatte sehr gefreut, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der Grünen, dass Sie mit konkreten Vorschlägen und Anträgen hier gekommen wären, als Dinge zu debattieren, die wir hier schon längst ausdebattiert hatten.
Und jetzt hat der fraktionslose Abgeordnete Hattenfels das Wort.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst mal zwei Anmerkungen, die sich perspektivisch mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Das Ahrtal hat uns gezeigt, über Nacht sind Schäden aufgetreten im zweistelligen Milliardenbereich. Und das wird kein Einzelfall bleiben, aber es zeigt das Dilemma, in dem wir uns befinden. Wenn wir uns nicht massiv gegen diesen Klimawandel und für die Gestaltung einsetzen, dann werden diese Schäden Dimensionen annehmen, die wir nicht mehr handeln können. Und das ist auch ja inzwischen ziemlich durchgerechnet worden. Vom Umweltbundesamt auf der einen Seite, vom Internationalen Währungsfonds auf der internationalen Ebene, um das mal in den Zahlen zu fassen. Die Studien gehen davon aus, dass wir pro Jahr mit Schäden im 6 Billionen Euro Bereich zu rechnen haben, wenn wir nicht dramatisch umsteuern. 6 Billionen Euro kann man sich gar nicht vorstellen, in Wirtschaftsleistung oder im Bruttosozialprodukt umgerechnet. 7% des Weltbruttosozialproduktes müssten wir dann für Schadensbeseitigung in die Hand nehmen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich gut, wenn wir viel investieren in die Vorsorge oder überhaupt in die Transformation. Und da ist das Bild vom Herrn Schreiner mit der Spaten muss in den Boden, finde ich, gut gewählt. Wir brauchen auch hier eine Ampelregierung, die sich in Berlin dafür einsetzt, dass wir eine modifizierte Schuldenbremse bekommen. Weil wir massiv zu wenig investieren in vielen Bereichen, aber wir investieren auch viel zu wenig in die Transformation unserer Gesellschaft. Im letzten Jahr und in diesem Jahr, das ist offensichtlich, wenn man sich den Bundeshaushalt anschaut, und zwar in 2- bis 3-stelligen Milliardenbeträgen. Deswegen müssen wir hier uns ehrlich machen und wir brauchen ein ganz, ganz anderes Investitionsverhalten, wenn wir das stemmen wollen. Das ist die eine Botschaft, finde ich, die man hier rauslesen kann. Die andere Botschaft ist, viele Menschen wollen ja diese Transformation, aber sie muss sozialverträglich sein. Und da scheitern wir auch im Moment im großen Stil. Ich möchte das plakativ an einem Beispiel deutlich machen, das auch auf der Bundesebene verortet ist. Das sogenannte Klimageld. Eine gute Idee, die sich darauf kapriziert hat, sich bewusst zu machen, in der Tat, wir müssen auch die Menschen mit dem kleinen Geldbeutel mitnehmen. Und was haben die Menschen in den letzten 2, 3 Jahren erleben müssen? Viele Sonderopfer in Sonntagsreden. Hohe Inflation, hohe Energiepreise, marginale Erhöhung des Mindestlohns. Also die Menschen mit dem kleinen Geldbeutel werden gerade alleine gelassen. Und das muss doch ernst genommen werden von der Politik. Da muss man doch dran arbeiten. Und wenn dann die Bundesregierung ein Element wie das Klimageld in die Tonne tritt, eins ihrer ersten Handlungen, aber die Belastungen der Menschen abverlangt, dann muss man sich nicht wundern, dass hier im rechten Rand die AfD natürlich nur noch einsammeln muss. Und wir werden mit Sonntagsreden nicht gegen die AfD bestehen. Die Sonntagsreden werden zu feixenden Gesichtern führen bei der AfD. Wir werden nur bestehen, wenn wir sozialverträglich nochmal deutlich umsteuern, damit die Menschen mit dem kleinen Geldbeutel, die ja vieles mitmachen wollen, weil das natürlich sinnvoll ist, was die Politik vorhat, dass sie das auch finanzieren können, dass sie eben ernst genommen werden mit ihren Sorgen. Das ist auch das, finde ich, ein Zeichen aus der Europawahl. Und auch von dem Hintergrund, die zweite Botschaft muss sein, eine sozialverträgliche Transformation muss sichergestellt werden. Vielen Dank.
Jetzt spricht für die Landesregierung Staatsministerin Eder.
Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wir stellen mal gemeinsam fest, um mal die Gemeinsamkeit zu betonen. Niemand hier in diesem Raum hat in Abrede gestellt, dass es uns sehr bewegt, alle miteinander, wie die Häufigkeit und die Extremität der Ereignisse zunehmen. Wenn wir nur mal ins letzte halbe Jahr schauen, wir hatten im Januar, nach Weihnachten, das Flächenhochwasser in Niedersachsen. Wir hatten im Januar, Mai und Juni stärkere Starkregenereignisse auch hier im Land. Wir hatten natürlich Bayern und Baden-Württemberg, die immer noch mit den Folgen kämpfen. Und deswegen sind natürlich unsere Gedanken und unser Mitgefühl bei den Leuten, die ihr Hab und Gut, die Familienmitglieder und Freunde verloren haben. Und unser Dank natürlich bei den Katastrophenschützern, bei den Feuerwehrleuten, bei den Polizistinnen und Polizisten und den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Und ich bin sehr froh, wir hatten ja letzte Woche die Umweltministerkonferenz hier in Rheinland-Pfalz, in Bad Dürkheim, dass dort auch die Bundesumweltministerin in einer Sitzung, wo Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern gesagt haben, wir wollen jetzt auch einen Wiederaufbaufonds, hat sie gesagt, wortwörtlich, die Ahrtal-Katastrophe war so besonders, sie war so extrem, dass man sie mit keinem anderen Hochwasser vergleichen kann. Und Herr Schreiner, wir kennen uns sehr, sehr lange und ich bin jetzt wirklich schon ein bisschen irritiert, dass hier Schönrednerei uns unterstellt wird oder uns im Umweltministerium unterstellt wird, weil gerade ich bin jemand, die, glaube ich, dafür nicht bekannt ist, sondern eher für das klare Wort. Und wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass wir in die Lage versetzt werden, immer hundertprozentig bei einer 5b-Wetterlage, bei gesättigten Böden, beim Anschwellen kleiner Gewässer, dass wir allen Menschen eine hundertprozentige Sicherheit gewährleisten können. Das wird leider niemals passieren. Und ich habe es angesprochen, der Klimawandel sorgt dafür, dass die Ereignisse häufiger werden, dass sie extremer werden. Und deswegen müssen wir tatsächlich handeln. Und ich will jetzt ohne Schönrednerei einfach auch noch mal sagen, auch das Rheinhochwasser, es war besonders. So auf diese Art und Weise kannten wir das nicht. Das Wasser kam aus dem Neckar, aber ich sage auch, der Rhein kann sinnbildlich dafür sein, beispielgebend für alle anderen Flüsse, die großen Flüsse. Und wir haben in Rheinland-Pfalz Rhein, Mosel, Nahe, die auch immer wieder ihr Bett verlassen. Und am Rhein ist es so, dass wir seit den 90er Jahren sehr kontinuierlich international daran arbeiten, dass die Abläufe klar sind. Pegel XY erreicht diesen Wert, dann wissen alle, folgende Maschinerie, folgender Polder wird geflutet und so weiter. Und insofern ist das am Rhein sehr, sehr gut aufgestellt. Und jetzt will ich nur kurz zu dem Vorwurf was sagen. Rheinland-Pfalz hätte aus dem Nationalen Hochwasserschutzprogramm im letzten Jahr nicht alles abgerufen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir am Rhein 8 von 10 vertraglich vereinbarten Hochwasserrückhaltungen am Oberrhein fertiggestellt haben. Der Standort Petersau-Bannen ist in Planung, der Polder Altrip im Genehmigungsverfahren. Die Ertüchtigung der durchgehenden Deichsysteme am Oberrhein und der unteren Nahe ist weitgehend abgeschlossen. Und daran liegt es, dass wir nur noch 4 Projekte haben, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die hier noch sehr viel mehr Projekte haben. Und deswegen waren wir auch nicht in der Not, so viel Geld beantragen zu müssen, weil wir damals von einem Sonderpolderprogramm partizipiert haben. Das wollte ich nur einfach noch mal klarstellen. Nach der Fertigstellung aller vertraglich vereinbarten Hochwasserrückhaltungen am Oberrhein in Frankreich, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird die Oberrheinstrecke wieder vor einem 200-jährlichen Hochwasser geschützt sein. Für seltenere Ereignisse und auch zur Vorsorge für eine mögliche Hochwasserverschärfung durch den Klimawandel wollen wir in der Hörther Rheinaue im Raum Eich-Guntersblum Reserveräume für Extremhochwasser zusätzlich bereitstellen. Sowohl die Reserveräume als auch das Projekt Sponsheim nahe sind als überörtlich wirksame Maßnahme Teil des nationalen Hochwasserschutzprogramms. Und das bedeutet eben die solidarische Finanzierung unter Einsatz von Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz. Und hierzu gibt es keine Alternative. Aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass hier heute auch das Thema natürlicher Hochwasserschutz auch angesprochen wurde. Das fällt ja immer hinten runter. Es wird ja immer gesagt, der Spaten muss in den Boden, Beton muss in den Boden. Das ist ja noch das, was beim Thema Hochwasservorsorge immer im Vordergrund steht. Wir sind aber heute in Rheinland-Pfalz, aber auch bundesweit, glaube ich, ein Stückchen weiter, weil neben den technischen Hochwassermaßnahmen ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der Wasserrückhalt in der Fläche. Und hierfür brauchen wir Fläche. Wir haben gute Beispiele in Rheinland-Pfalz. Wir machen große Projekte zum Thema auch Wasserrückhalt im Wald. Und wir sind sehr, sehr froh darüber, dass auch der Bund in Rheinland-Pfalz unterwegs war, sich für das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz unsere Maßnahmen im Wald auch anzuschauen, um diese dann auch in dieses Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz übertragen zu können, um hier wiederum Fördermittel auch nach Rheinland-Pfalz lenken zu können. Und dann unterstützen wir die Kommunen. Wir haben unser Informations- und Beratungszentrum Hochwasser, mittlerweile 24 Hochwasserpartnerschaften, das ist gesagt worden, die Hochwasservorsorge- und Starkregenkonzepte 1700, die entweder fertig sind, in Bearbeitung oder zur Förderung angemeldet sind, und die vorgeschlagenen Maßnahmen müssen dann die Kommunen umsetzen und das Land unterstützt. Und Herr Streit, wenn ich jetzt höre, natürlich schreiben Fachbüros sehr, sehr umfangreiche Gutachten und machen Vorschläge. Aber das ist doch dann unsere Pflicht als Fachbehörde, uns diese Gutachten entsprechend anzuschauen, zu überprüfen, was ist sinnvoll, wie wirken die Maßnahmen auch zusammen. Und es ist doch auch klar, dass unterschiedliche Dinge auch unterschiedliche Fördersätze haben. Damit entfalten wir ja auch eine Lenkungswirkung. Und es ist klar, dass ein Ausbau von Kanalisation einen anderen Fördersatz hat als zum Beispiel auch eine Gewässerrenaturierung. Aber ich würde wirklich sagen, wo wir uns nicht verstecken müssen in Rheinland-Pfalz, und das ist ja dankenswerterweise auch bei vielen hier rausgekommen, unsere wasserwirtschaftliche Beratung für die Kommunen, für die vielen Förderprogramme, die es gibt, die wird sehr, sehr gut angenommen, die wird sehr hoch geschätzt, ob es Fördermittel sind jetzt neu im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz des Bundes, ob bei uns in der Wasserwirtschaft des Ministeriums oder eben auch Aufstockungsmöglichkeiten durch unsere Stiftung Natur und Umwelt. Wir gehen immer ans Telefon, wenn uns jemand von kommunaler Ebene sagt, helft uns, wir wollen gucken, wie können wir Maßnahmen auch finanzieren. Und auch über KIPKI sind im Übrigen solche Maßnahmen auch finanziert worden. Und ich will noch zwei, drei Sachen sagen, dass natürlich Hochwassermanagement und Hochwasservorsorge, es ist doch immer ein Kreislauf. Nach jedem Ereignis müssen wir uns anschauen, was können wir daraus lernen und unsere Systeme darauf anpassen. Und natürlich haben wir das nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gemacht und machen es jetzt auch wieder. Wir haben den 7-Punkte-Plan vorgestellt, den wir im Moment sukzessive abarbeiten. Und ich sag mal, wenn hier so despektierlich über eine Website gesprochen werden, unsere Simulationssoftware Wisdom, das ist nach Wien, ist das einmalig, was das für eine Rechnerleistung bedeutet. Und am Ende ist die Zielvorstellung, dass jeder Bürger, jede Bürgerin in Rheinland-Pfalz ihre Adresse dort eingeben kann, Starkregen simulieren kann, wo fließt das Wasser lang, wo muss ich vielleicht ein Fenster abdichten, wo weiß ich, wo ich vielleicht auch noch mal Wasser umleiten kann. Und dieses ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Service für die Kommunen, für die Bürgerinnen und Bürger. Und auch die App Meine Pegel sorgt wirklich dafür, dass jeder sich informieren und jeder schauen kann. Und ich will zum Abschluss noch mal sagen, ich sehe drei Bausteine. Die Umweltministerkonferenz hat sich letzte Woche einstimmig für eine Elementarschadensversicherung ausgesprochen. Es liegt noch kein Vorschlag auf dem Tisch, anhand dessen man mal ernsthaft diskutieren kann. Und das wird die Aufgabe der nächsten Wochen sein. Das nächste ist, Wir müssen, ich habe das eben gesagt, unsere Systeme ständig weiterentwickeln und auch auf den Prüfstand stellen. Und wir sehen, wir brauchen auch in diesem Bereich eine Beschleunigung. Wenn wir uns die Renaturierungsmaßnahme Dürkheimer Bruch anschauen, mit einem Fassungsvolumen von 900.000 Kubikmeter, was die Ortslage von Bad Dürkheim an der einen Stelle schützt, dann sehen wir aber, das hat 13 Jahre vom ersten Antrag bis zur Umsetzung.